Hallo, ich bin der Jurist. Einige von euch werden schon von mir gehört haben. Ich bin der Ehemann von der Lügenfrau Dr. Elea Brandt. Einige von euch haben angeblich angezweifelt, dass ich existiere. Das kann ich hiermit ausräumen. Ich bin nämlich heute hier beim nerdigen Trash Talk dabei und schwerpunktmäßig werden wir uns darüber unterhalten, was man denn aus Videospielen mitnehmen kann, wenn man am Tisch Rollenspiele betreibt. Falls euch irgendwas besonders interessiert oder euch was nicht interessiert, ihr was langweilig findet oder ihr einfach von irgendwas genervt seid, unseren Stimmen zum Beispiel, könnt ihr gerne die Kapitelmarken nutzen, um Teile zu überspringen, vorzuspulen, zurückzuspulen oder sonst wie Spaß zu haben. In diesem Sinne, viel Spaß damit.
Ich würde also mal behaupten, die Messlatte ist hier extremst hoch. Da kann man eigentlich fast nur enttäuscht werden.
Und ja, wir haben uns danach ein Magen-Darm-Virus eingefangen. Das war nicht so schön, aber das Wochenende war richtig gut.
Du musst immer ganz viel DSA erwähnen, weil das bringt die Klicks.
Tesla Punk, da habe ich gesagt, shut up and take my money und habe es sofort gebackt und habe immer noch nicht reingeschaut.
Ich gebe zu, ich habe gestern noch ein bisschen nachgelesen und habe mir auch gedacht, what the
Ja,
fuck?
genau, man kann auch nur what the fuck denken.
Also bitte, erklär uns, what the fuck? Und die haben allesamt gesagt, ich bin der viel bessere Spielleiter und jetzt fühle ich mich wieder gut.
Sehr gut.
Auch Erzählspiele können Spaß machen. Ich bin völlig überrascht. Hier wird deutlich mehr gespielt, aber das war zugegebenermaßen nicht die klügste Designentscheidung. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des nerdigen Trash Talks mit Elea und Philipp. Mein Name ist Philipp, ich bin der Blogger von Nerds gegen Stefan. Und an meiner Seite habe ich wie immer die wundervolle Dr. Elea Brandt.
Hallo.
Wir sind jetzt super erfolgreich, nachdem tatsächlich der Podcast mit Markus Plötz nicht irgendwie nur zweimal oder dreimal so erfolgreich war, sondern ich glaube sogar fünfmal so erfolgreich. Und ich habe auch gesehen, dass bei Spotify und so die Abonnements hochgegangen sind. Ich glaube, da müssen wir uns deswegen noch mal ein bisschen vorstellen. Und natürlich Ladies first. Wer bist du denn?
Ich bin im echten Leben Kriminalpsychologin und in meinem zweiten geheimen Superheldenleben Fantasy-Autorin. Ich habe ein paar Bücher geschrieben, Fantasy, Science Fiction, so Zeug. Und sonst beschäftige ich mich auch sehr viel mit allen möglichen Geek-Themen, auch privat mit Rollenspielen, mit Filmen, Fernsehen, allem, was so mit nerdigen Themen zu tun hat. Und deswegen sitze ich hier.
Und es war kein Witz, sie ist eine echte Doktorin.
Ja,
Das
das
ist
stimmt
wirklich.
wirklich.
Okay.
Auch keine Plagiierte.
Ich bin der Nerd gegen Stefan, also der Blogger von Nerds gegen Stefan
Wenn nicht Stefan heißt.
und der Produzent dieses Podcasts. Ich bin überraschenderweise tatsächlich preisgekrönter Rollenspielautor. Ich glaube es immer selber nicht, aber es ist so. Und im echten Leben bin ich, wie man auf Englisch sagt, mit Anglizismen Painurse. Und wir reden hier immer so ein bisschen über Popkultur, natürlich mit einem Rollenspielfokus. Aber zum Beispiel Lea ist auch Laberin, also kommt auch ein bisschen Lab drin vor. Ich lese begeistert Comics, wir gucken beide gerne Serien, Videospiele und so einen ganzen Kram. Also ich denke, ja, wir haben einen guten Mix für alles.
Wir zusammen, glaube ich, decken wir so die ganze Palette des Nerdtums recht gut ab.
Genau. Und damit die HörerInnen uns gleich mal ein bisschen besser kennenlernen, am Anfang gibt es immer das Ask Me Anything, wo die HörerInnen uns Fragen stellen können, zum Beispiel auf deiner Webseite gibt es ja ein Kontaktformular. Wir haben alle möglichen Social Media Kanäle, Twitter, Blue Sky, Facebook. Und da kriegen wir ab und zu nette Fragen geschickt. Und ich habe mal zwei Fragen mitgebracht, die ich ganz interessant fand. Und zwar die erste ist: Welcher Pitch für ein Spiel hat euch am meisten direkt begeistert?
Ich habe jetzt mal so überlegt, was so in den letzten Monaten oder sagen wir mal so im letzten Jahr vielleicht dabei war. Und da ist mir direkt Blades in the Dark eingefallen. Das ist ja gecrowdfundet worden, die deutsche Übersetzung vor einer Weile. Und als ich gelesen habe, hier Fantasy-Industrie statt Verbrecherkartelle, Gangs, Geister, Tesla-Punk, da habe ich gesagt, shut up and take my money und habe es sofort gebackt und habe immer noch nicht reingeschaut. Aber es ist trotzdem cool.
Wie du hier siehst, ihr sitzt ja nicht an den Empfangsgeräten zu Hause. Ich habe ja einen neuen Laptop und kann jetzt wieder ein bisschen modernere Spiele spielen als früher und konnte jetzt endlich was spielen, was mich total begeistert hat, nämlich Battletech und die Mischung aus Spielprinzip von XCOM, was ich ja super liebe, und riesengroßen Kampfrobotern. Das war das Erste, was ich gemacht hatte, nachdem ich den Laptop gekauft habe. Ich bin auf Good Old Games gegangen und habe das Spiel gekauft. Und ich zocke es irgendwie jetzt schon seit weiß ich nicht wie vielen Stunden, weil es fantastisch ist. Okay, und die zweite Frage war, ihr macht ja so viel Medienschau. Es kommt nämlich gleich. Gab es mal was, was jemand anderes vorgestellt hat, was euch zum Spielen oder Lesen oder Hören bewegt hat? Und fand ihr es dann auch gut oder eher schlecht?
Also ich finde, dass alle unsere GästInnen eigentlich immer richtig coolen Stuff vorstellen. Nur, und eigentlich denke ich mir ganz oft, boah, das klingt total spannend und ich würde mir das mega gerne anschauen. Aber zeitlich komme ich meistens gar nicht dazu. Deswegen kann ich dazu, zu der zweiten Teil dieser Frage, gar nicht so viel beitragen. Ich habe überlegt, was so zuletzt dabei war, wo ich sagte, boah, das klingt cool, das kommt auf jeden Fall irgendwie auf die Liste. Und da ist mir eingefallen, ich glaube, es war die Pottwichteln-Folge, wo Christian Witch King vorgestellt hat von Martha Wells. Und da habe ich auch die Murderbot Diaries, die hatte ich als Hörbuch gehört. Und habe dann die Medienschau gehört und dachte, boah, das wäre voll meins, hätte ich voll Lust drauf. Aber so richtig, bis da, ich habe es noch nicht geschafft, zumal es, glaube ich, auf Deutsch noch nicht erschienen ist, sondern nach wie vor nur auf Englisch. Und da bin ich immer sehr zurückhaltend und zu faul, das auf Englisch zu lesen. Aber Bock hätte ich drauf.
Die Antwort, die von mir kommt, ist tatsächlich, dass ich alles mit einem Spiel beantworten kann oder eine Spielereihe. Und zwar letztens hat ja der Christian vom Dreieckcon die Mass Effect-Reihe vorgestellt. Und er hat sie vorgestellt und ich habe mir direkt gekauft für meine alte Xbox 360. Da gebraucht kosten die irgendwie immer nur 2-3 Euro pro Stück. Die ersten drei Mass Effect-Teile und ich war begeistert und habe sie komplett durchgesuchtet und habe gedacht, das ist voll geil. Und dann habe ich mir noch Mass Effect Andromeda gekauft für die PlayStation. Und das war überhaupt nicht gut. Ich glaube, nach 5 Stunden oder so habe ich entnervt aufgegeben. Also ich habe tatsächlich von seiner Medienschau was Gute mitgenommen und das Schlechte, naja.
Kommt vor.
Ja, wir haben noch einen Gast, der mit uns nachher ein bisschen reden möchte. Der weltberühmte Jurist, den dein Ehemann. Und ja, mal gucken, der ist noch am Zocken, so klischeehaft. Hast du gerade Zeit?
Nachher.
Okay, er kommt also gleich. Machen wir also erstmal weiter. Und wir waren mal wieder draußen, man konnte euch sehen und mich sehen. Warst du irgendwo was Spannendes zu erzählen ist?
Ja, wir waren vor 2 Wochen auf DSA LARP. Wir haben uns ja beim DSA, also der Just und ich, so ein bisschen wegentwickelt vom Pen and Paper ins LARP und waren auf einer, ja, also schon relativ mit 80 Personen oder 70 Leuten schon, jetzt keine kleine, aber auch keine große Con, in einer sehr schönen Location auf einer Burg in der Oberpfalz und haben einen Magierkonvent gespielt, einen kontroversen Magierkonvent. Und es war aber ein richtig cooles Wochenende. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Und ja, wir haben uns danach ein Magen-Darm-Virus eingefangen. Es war nicht so schön, aber das Wochenende war richtig gut.
Du musst immer ganz viel DSA erwähnen, weil das bringt die Klicks.
Das war die DasLab-Orga übrigens für die ganzen DSA-HörerInnen, die jetzt hier drüben hängen geblieben sind. Sich gedacht haben, boah, es gibt DSA-Lab. Tell me more. Ja, gibt es. Macht sehr viel Spaß. Kann ich empfehlen.
Für mich startet die Convention-Saison ja jedes Jahr mit der CaveCon in Aschaffenburg. Das ist so eine eher kleine Rollenspiel-Convention mit vielleicht, weiß ich nicht, 150 Besuchenden, welche wie der Dreieckcon oder die FeenCon aufgebaut ist. Also du hast Rollenspielrunden, aber auch zum Beispiel Brettspiel, Tabletop, Verkaufsstände, nur halt alles viel kleiner und komprimierter. Und vor allen Dingen, die haben die beste Convention-Küche von allen Cons, also mit Abstand, da gibt's das beste Essen. Und wir hatten ja in der, ich glaube, vorletzten Folge mit uns beiden über richtiges Rollenspiel geredet. Mhm. Und da hieß es auch, dass der Ralf, das war unser Gast damals, der Ralf Sandfuchs, liebe Grüße, gute Besserung. Ich soll mal quasi aus meiner Taktik-Tabletop-Komfortzone rauskommen und bin in ein RC-Spiel ohne Würfeln gegangen, nämlich Behind the Magic. Das ist so Fantasy-Welt mit Big Brother, Reality-TV. Es war schon ziemlich unterhaltsam tatsächlich. Hat wirklich Spaß gemacht. Weil sonst wäre ich immer im Pathfinder gegangen. Das wird da irgendwie immer angeboten. Pathfinder ist cool, aber nein, tatsächlich. Auch Erzählspiele können Spaß machen. Ich bin völlig überrascht. Außerdem, aber das war dann auch so ein bisschen zu viel Erzählspiel für mich. Ich musste mir dann wieder runterkommen. Dann noch eine Autorenrunde Dungeons of Doria mitgemacht. Das ist so ein wirklich super Hardcore Dungeon Crawler, um wieder ein bisschen in meine Gefilde zu kommen. Allerdings in den Shownotes, das sind beides sehr, sehr coole Spiele. Und um nochmal auf die letztjährige Pottwichtel-Folge Bezug zu nehmen, ich hatte diesmal fast meine gesamte Mädels-Rollenspielrunde mit dabei, die teils das erste Mal überhaupt auf einer Rollenspiel-Convention waren und deshalb überhaupt das erste Mal mit fremden Leuten gespielt haben. Und die haben allesamt gesagt, ich bin der viel bessere Spielleiter und jetzt fühle ich mich wieder gut.
Sehr gut.
Ja, was steht in Zukunft an? Wo können die Fans uns treffen?
Zu Hause. Ich habe tatsächlich, also ich weiß, es sind wenn wir jetzt aufnehmen, es sind 3 Wochen oder ja, ein paar Wochen ist Leipziger Buchmesse. Ich bin auch unentschlossen, ob ich hinfahre. Also ich habe keine Veranstaltung dort, ich habe auch nichts aktuell vorzustellen tatsächlich. Vielleicht sneak ich mich irgendwie am Samstag rein. Wenn, dann werde ich es vielleicht noch irgendwo posten. Aber ich bin noch nicht ganz sicher.
Ich bin auch auf der Leipziger Buchmesse. Und da werde ich wieder in die nächste Podcast-Folge irgendwas reinfriemeln, damit ich weiterhin meine Presseakkreditierung bekomme, die nämlich den großen Vorteil hat, dass man erstens kostenlos parken kann. Und was viel wichtiger ist, im Pressecenter ist das Essen einfach viel, viel, viel billiger. Deswegen ist es immer gut, das Ding zu haben. Und am selben Wochenende, wo ich auch bin, ist die KeksCon in Hannover. Das ist auch so eine ganz kleine, aber sehr feine Rollenspiel-Convention. Dann gibt es wieder ein Blitzpool-Turnier. Da muss ich meinen Meisterschaftstitel vom letzten Jahr verteidigen. Und hinterher gibt's was ich immer mal machen wollte, nämlich einen Live-Podcast vor Publikum. Also kommt zahlreich und wir machen das alles so ein bisschen interaktiv.
Cool. Ja, ich weiß gar nicht, ob ihr vorher noch, bevor wir wahrscheinlich die nächste Folge aufnehmen, war ich schon auf Lab in der Sahara. Glaube ich, jetzt so der nächste richtig coole Shit, der jetzt ansteht. Weil wir fahren auf Zulu-Expeditionslab 1930er nach Tunesien.
Das klingt sehr cool und ich glaube, die HörerInnen werden sich schon freuen auf die nächste Folge, wo du dabei bist. Ja, und wir reden auch bei den Themen vor dem Thema manchmal über ein paar aktuelle Sachen. Und du hast da ein Thema, du kommst ja aus der Literaturbubble, das dir sehr auf dem Herzen brennt. Ich gebe zu, ich habe gestern noch ein bisschen nachgelesen und habe mir auch gedacht, what the fuck?
Ja, genau, man kann auch nur what the fuck denken.
Also bitte, erklär uns, what the fuck?
Ja, und zwar geht es um den diesjährigen Hugo Award. Ich habe mir gedacht, ich erzähle da ein bisschen was drüber, weil ich hatte das Gefühl, dass das so auf den einschlägigen Social Media Geschichten wie Instagram, Facebook und so weiter gar nicht so präsent war. Ich habe viel auf Blue Sky drüber gelesen und ich dachte, es interessiert vielleicht den einen oder anderen hier. Der Hugo ist ja einer der wichtigsten Fantasy- und Science-Fiction-Preise überhaupt weltweit. Der wird in verschiedenen Kategorien verliehen, für Romane, für Comics, für Fan-Fiction, alles Mögliche. Und der wird jährlich vergeben auf der Worldcon. Die Worldcon findet jedes Jahr immer woanders statt. Und der aktuelle Hugo Award sollte, also die Worldcon sollte stattfinden und hat stattgefunden in China, in Chengdu. Und da gab es schon im Vorfeld so kritische Stimmen von zahlreichen AutorInnen, die gesagt haben, boah, China ist vielleicht nicht der coolste Austragungsort, den es so gibt, aufgrund von Menschenrechtsverletzungen und so weiter und so fort. Trotzdem hat man sich dann dafür entschieden, es ist auch das erste Mal, dass die Worldcon in China stattfindet. Und dann wurden die Nominierungslisten für den Hugo, also quasi die Shortlist sozusagen, wurde dann veröffentlicht. Und einige AutorInnen wurden dann informiert, dass sie zwar genug Punkte gehabt hätten, um auf dieser Liste zu sein, aber nicht geeignet sind, also not eligible. Und die waren alle tendenziell verwirrt, weil sie hatten also ihre Romane, die sie veröffentlicht hatten und ihre Werke, passten eigentlich in die Voraussetzungen für den Hugo. Also die müssen halt in diesem Jahr publiziert sein, müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllen und so weiter. Unter diesen nicht geeigneten AutorInnen war unter anderem Neil Gaiman, Rebecca Kwong und Chiran J. Shao. Also unter anderem zwei chinesischstämmige AutorInnen. Und das weckte dann etwas Misstrauen. Und man hat sich gefragt, warum, was ist da passiert? Es war vorher noch nie so, dass Leute irgendwie von diesen Nominierungslisten runtergestrichen wurden. Und dann ist sehr viel spekuliert worden. Die Organisation, die da dahinter steht, hat sich dazu nicht äußern wollen. Es gab dann so ein paar Rücktritte, irgendwie unmotivierterweise, ohne dass man genau wusste, was los ist. Und erst kürzlich wurden dann E-Mails geleakt, aus denen hervorging, dass dieses Nomination Board dazu also aufgerufen hat, intern sozusagen AutorInnen von dieser Liste zu nehmen, die in irgendeiner Form politisch in China vielleicht für Probleme sorgen könnten. Rebecca Kuang hat zum Beispiel mit Babel einen Roman veröffentlicht, der sich viel auch mit chinesischer Geschichte und mit Kolonialismus und so weiter beschäftigt und da auch sich nicht unkritisch geäußert. Auch Neil Gaiman hat sich schon kritisch über China geäußert. Das war alles sehr, sehr, sehr dubios. Also letzten Endes wurde dann doch deutlich, dass dieses Board offensichtlich AutorInnen, die man als möglicherweise problematisch eingestuft hat, da einfach in vorauseilendem Gehorsam von dieser Liste geschmissen hat, um keinen Ärger mit den chinesischen Austragenden zu bekommen. Und das hat natürlich für einen riesen Wirbel gesorgt. Das hat sehr, sehr weite Kreise geschlagen. Also Xiao zum Beispiel ist vom US-Kongress kontaktiert worden, weil die jetzt da tatsächlich Ermittlungen anstellen. Unter anderem, weil der Verdacht besteht, dass ein Sponsor dieser Worldcon auf einer US-Sanktionsliste steht. Das heißt, die hätten von dem gar kein Geld nehmen dürfen. Also es ist ein riesen, riesen Clusterfuck. Und es ist noch gar nicht klar, was das am Ende jetzt für Kreise ziehen wird. Und es ist auch furchtbar natürlich für die Leute, die jetzt diesen Jugo gewonnen haben. Weil die müssen sich jetzt die ganze Zeit fragen, ob das mit rechten Dingen zugegangen ist, ob sie auch gewonnen hätten, wenn ihre KollegInnen da nicht runtergeschmissen worden wären von der Liste. Also ja, man kann den Jugo eigentlich zumindest dieses Jahr schön in die Tonne kloppen eigentlich. Und das finde ich schon ganz schön krass.
Ja, das ist echt krass. Das ist immer dieses Problem, wenn du Großveranstaltungen, das ist ja auch beim Sport so, ne?
Ja,
wenn du in irgendwelche Diktaturen schickst, Olympia mittlerweile ist ja so teuer, das ist ja fast nur noch in irgendwelchen diktatorischen Ländern, weil die sich irgendwie leisten können. Oder ich bin ja ein großer Wrestling-Fan, die meisten wissen das, wenn die WWE jedes Mal nach Saudi-Arabien geht, also auch eine Diktatur ist, und da auf heile Welt macht, die versuchen mit Sportswashing, dass man vergisst, dass sie irgendwelche Leichen zerstückeln oder so. Wie damals den Khashoggi. Ja, das ist problematisch. Und gerade so was wie der Worldcon. In Europa gibt es jedes Land, versucht da den Worldcon zu kriegen. Dann nehmen wir halt ein normales, demokratisches Land.
Ja, eben. Also ich kann natürlich ein Stück weit verstehen, dass man sagt, China ist ein Riesenmarkt, ne? Also von so einer kapitalistischen Perspektive aus mag es relevant sein. Es gibt da natürlich auch eine sehr, sehr große Science-Fiction-Community. Für die ist es sicherlich auch unschön, wenn die für den Worldcon immer irgendwo anders hinreisen müssen. Aber unter diesen Rahmenbedingungen, also man sieht ja, welche Kreise das zieht. Also im Moment sieht es ja nicht so aus, als hätten die chinesischen OrganisatorInnen das veranlasst, sondern als hätte dieses Board gedacht, sie müssen die jetzt möglichst wenig anecken. Und das finde ich schon krass.
Das erinnert mich so ein bisschen daran, die nächste Folge, die nach dieser Folge kommen wird, schon nächste Woche oder weniger als nächste Woche, ist die Oscar-Folge. Und da war es ja auch bei dem polnischen Oscar-Beitrag so, dass das damals war irgendwie alles mit von der PiS-Regierung irgendwie dominiert, dass die auch irgendwie einen sehr guten Film nicht genommen haben, weil der regierungskritische Themen hatte und haben irgendeinen anderen hingeschickt und der hat, glaube ich, sogar nicht die Nominierung geschafft.
Ja, bin gespannt, was da noch für Konsequenzen draus gezogen werden. Also Personelle wurden schon gezogen, da der Chef dieses Boards ist gechast worden. Aber ich glaube, es wird schwierig, da jetzt das Vertrauen wiederherzustellen in diesen Award.
Dann lass uns mal über positive Themen reden. Denn wir kommen zur Medienschau. Und apropos Medien, was macht denn dein Ehemann? Es hat ja jetzt langsam Zeit für uns.
Nee, klar, nachher.
Na gut, zock noch dein Dark Souls fertig und dann machen wir schnell die Medienschau. Musst du anfangen? Soll ich anfangen?
Wie du möchtest.
Okay, denn ich starte mit einem echten Highlight. Das habe ich schon gespoilert, egal. Und zwar, ich habe ein Update mitgebracht, nämlich den zweiten Minen der Machtband, der Formbrecher, erneut geschrieben vom AutorInnen-Quintett Bernatin, Mira Valentin, Sam Feuerbach, Greg Walters und Thorsten Weitzer. Und konsumiert habe ich es erneut als Hörbuch, das diesmal 12 Stunden und 3 Minuten lang ist. Aber man kann natürlich auch den 432 Seiten langen Roman lesen. Vielleicht erinnert ihr euch, original besprochen habe ich damals das Hörbuch in der Spin-Off-Folge 51. Und das bekam nicht nur eine Traumwertung von 4,4 Sternen, sondern es errang hinterher bei den Goldenen Stephans tatsächlich auch gleich noch zweimal den ersten Platz, nämlich als bester Roman und als bestes Hörbuch. Und ich habe gestern bei der Recherche noch gesehen, tatsächlich bei Amazon in der Überschrift bewerben sie sogar als goldener Stefan-Gewinner.
Yeah.
Was ich ziemlich cool finde tatsächlich. Ich würde also mal behaupten, die Messlatte ist hier extremst hoch. Da kann man eigentlich fast nur enttäuscht werden. Oder auch nicht. Naja, ihr werdet es ja jetzt hören, was ich dazu denke. Erstmal kurz zur Erinnerung. Mien der Macht handelt von einer Fantasy-Bergbaustadt, die sich ganz tief in den Erdboden hineingegraben hat. Ganz oben leben die Schönen und Reichen und ganz unten die Ärmsten der Armen. Die ProtagonistInnen sind durch das Schicksal bzw. durch die Ereignisse im ersten Band eine zusammengewürfelte Anti-Heldentruppe, die man auch so problemlos in einem typischen Rollenspiel finden würde. Du hast da einen verschwörungstheoretischen Hauptmann, also quasi den Kämpfer der Truppe. Dann hast du eine machthungrige Todesmagierin, einen sich am Rande der Legalität bewegenden Magier-Azubi, eine suchtgefährdete Diebin und einen Koch, der ein super dunkles Geheimnis mit sich herumträgt. Und dieses ungewöhnliche Quintett muss diesmal auf Mörderjagd gehen, denn der titelgebende Formbrecher geht um. Und das ist ein verrückt gewordener Magier, der Fleisch verformen kann. Und das Problem dabei ist, dass er sich auch durch eine Diplomatendelegation aus einem fernöstlich angehauchten Kaiserreich durchmordet, was zu einem politischen Skandal führen könnte, was dann wieder in den Krieg führen könnte, den die kleine Minenstadt vermutlich verlieren würde. Und das kann ja niemand wollen. Deshalb wird die ganze Stadt auf Kopf gedreht, es wird ermittelt und das durch alle sozialen Schichten hindurch. Wobei, und das ist kein Spoiler, sondern typische Genrekonvention, es anfangs nicht klappt, weitere Morde zu verhindern, sodass ein Krieg immer unausweichlich erscheint. Und das ist tatsächlich ungemein spannend, mehr noch als der erste Band, sodass ich ungefähr die erste Hälfte des Hörbuchs fest der Überzeugung war, dass ich hier eine glatte 5 von 5 geben werde. Gegen Ende verliert die Geschichte aber so ein ganz klein wenig den Fokus, weil es müssen noch Handlungsstränge aus dem ersten Band angerissen werden und man will schon so ein bisschen Vorbereitung treffen für den dritten Band, sodass ich wertungstechnisch dann in Anführungszeichen doch auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt wurde. Aber am Ende haben wir 4,6 von 5 Punkten und das ist die beste Hörbuchwertung aller Zeiten.
Wow.
Also aufrichtig eine Empfehlung von mir. Das ist richtig gut und vor allen Dingen ein zweiter Band, der noch besser ist als der erste Band. Das hast du so selten. Mein Respekt an die 5 AutorInnen.
Sehr cool. Ich habe auch ein Update, allerdings ist das jetzt so eine 180-Grad-Wende Genre und medientechnisch. Und zwar, ich habe versucht, mich zurückzuerinnern, wann ich das vorgestellt hatte und ich wusste es nicht mehr. Ich habe nämlich ein Update zu Ace Attorney. Und ich glaube, ich habe über Ace Attorney, haben wir schon mal gesprochen.
Ja.
Ich wusste aber nicht mehr, in welcher Folge. Und zwar, Ace Attorney ist ein, so eine Mischung aus Adventure und Visual Novel im Anime-Stil. Und wie der Name schon andeutet, geht es darum, dass man in die Rolle eines Strafverteidigers schlüpft, der vor Gericht Fälle verteidigt und gleichzeitig aber sich auch so ein bisschen detektivisch betätigt und diese Fälle im Vorfeld auch so ein bisschen mithilft, aufzuklären, Beweise zu finden und so weiter.
Das wäre genau was jetzt für deinen Mann, aber der muss ja zocken.
Ja, der schimpft immer, dass es so unrealistisch ist. Und da hat er halt auch leider recht, aber ist trotzdem gut. Also Ace Attorney ist sehr anime-mäßig. Die Fälle sind extrem absurd, die Charaktere sind total absurd, die auch sehr exzentrisch gezeichnet, aber das macht halt auch den Charme aus. Also man darf da jetzt keine realistische Gerichtssimulation erwarten. Das Update, also das neueste Spiel aus der Reihe, heißt Apollo Justice. Das ist die Hauptfigur, ja, die heißt wirklich so, die haben immer so interessante Namen. Ich finde, dass man kriegt für sein Geld auch gar nicht so wenig. Das sind immerhin 14 Episoden, also 3 Spiele, insgesamt 14 Episoden und 2 DLCs für ungefähr 50 Euro. Und eine Episode spielt man schon so 2, 3 Stunden bestimmt, wenn nicht sogar eher ein bisschen mehr, kommt ein bisschen drauf an. Also ich habe es für die Switch und ich finde, das ist eigentlich das perfekte Switch-Spiel, weil das jetzt keine so großen Anforderungen an Grafik und an Arbeitsspeicher und so weiter stellt. Man kann das so gemütlich nebenher zocken, ist super. Und Die neue Reihe hat tatsächlich noch ein paar Optimierungen vorgenommen im Vergleich zu der ursprünglichen Trilogie. Also zum einen, was die Grafik angeht, es ist ein bisschen hübscher, es sieht ein bisschen polierter aus, ein bisschen schicker. Und es gibt ein paar so neue kleine Mechaniken, Minispiele, die ganz nett eingebunden sind. Die Story ist verknüpft auch mit der Ursprungstrilogie. Also wer Bock hat einzusteigen, fängt am besten mit der ursprünglichen Ace Attorney Trilogie an und arbeitet sich dann vor. Dann hat man nämlich auch schon gut gebondet mit den Figuren, weil die sind nämlich wirklich sehr, sehr liebenswert. Also man kommt da gut rein in diese Story. Das macht Spaß. Ja, also kann ich empfehlen, wenn man Lust hat auf so ein bisschen eben Gerichtsspiel mit ganz viel Anime-Exzentrik obendrauf.
Na, dann bleibe ich doch auch beim Thema Videospiel. Denn wenn wir in dieser Folge schon auch über das Thema Videospiele reden werden, dann muss ich natürlich auch irgendwas in der Medienschau vorstellen, was in die Richtung geht. Und da ich ja nun eine PlayStation habe, kann ich endlich mal auch über normale, in Anführungszeichen, moderne Spiele reden und nicht nur über den ganzen Pixel-Art-Indie-Kram, den ich gerade so auf meinem alten Laptop zocken konnte. Deshalb habe ich etwas ganz Aktuelles, denn Ende letzten Jahres erschien die fünfte und damit letzte Episode von The Expanse Telltale Series. Über The Expanse muss ich vermutlich keine großen Worte verlieren. Wer diesen Podcast hier hört, sollte nördlich genug sein, um zumindest zu wissen, dass das eine 6 Staffeln umfassende Sci-Fi-Streaming-Serie war, die auf einer 9-teiligen Romanserie basiert, welche, und da sind wir wieder beim Thema vor dem Thema, einen Hugo Award gewonnen hat, nämlich 2020. Telltale ist da vielleicht ein wenig unbekannter, zumindest wenn man keine Videospiele spielt. Das ist ein Entwicklungsstudio, das sich auf Story-Adventures über bekannte Franchises wie Batman, The Walking Dead und jetzt eben The Expanse spezialisiert hat, wobei in den allermeisten Fällen der spielerische Aspekt deutlich hinter der Geschichte zurücktritt, sodass man fast schon von einem interaktiven Film sprechen kann. Hier ist es nun nicht so, hier wird deutlich mehr gespielt, aber das war zugegebenermaßen nicht die klügste Designentscheidung. Aber von vorne. Die 5-teilige Reihe erzählt die Vorgeschichte von der Weltraum-Widerstandskämpferin Carmina Drummer, die wohl die beliebteste Nebenfigur der gesamten TV-Serie ist. Und die ist jeweils auf der Flucht vor ihrer Vergangenheit. Deshalb hat sie auf dem Raumschiff Artemis angeheuert, deren zwielichtige Crew verlassene Raumschiffwracks plündert. Dabei fällt ihnen was in die Hände, was so wertvoll ist, dass sich plötzlich alle gegenseitig hintergehen. Und außerdem gibt es noch eine gefürchtete Piratin mitsamt einem super hoch aufgerüsteten Kampfraumschiff, das auch noch mitmischt. Die Geschichte erstreckt sich über 5 Episoden, wobei diese meist ungefähr 1 Stunde lang sind. Lediglich das Finale hat man in so ziemlich ganz genau 30 Minuten durch. Ich habe nämlich die Zeit gestoppt, weil es so kurz war. Dabei sind diese Episoden spielerisch recht simpel. Meist erforscht man Raumschiffwracks, um irgendwelche Gegenstände zu entdecken. Gelegentlich löst man sehr einfache Rätsel oder klickt sich durch diese unseligen Quicktime-Events. Das haben sie sich nicht abgewöhnt in den ganzen Jahren, wo es dieses Studio gibt. Danach führt man immer ein paar Gespräche mit seiner Crew, um die Handlung voranzutreiben. Außerdem führt das eigene Verhalten zu gewissen Änderungen im Spielverlauf, weil die Figuren sich an vorherige Entscheidungen erinnern und entsprechend dann reagieren. Das Story-Korsett ist aber trotzdem recht eng, aber je nachdem, wie man sich so anstellt, kann man zumindest ein paar Leute vielleicht sogar die ganze Crew überleben lassen oder man ist quasi ganz alleine am Ende. Nun, habe ich ja vorhin gesagt, dass es nicht die beste Designentscheidung war, dass man im Verhältnis so viel spielt. Und damit meine ich, dass die meiste Spielzeit in Anspruch nehmenden Expeditionen leider der schwächere Teil des Spiels sind. Ja, das ist schon atmosphärisch, in irgendwelchen verlassenen Raumschiffen rumzulaufen oder rumzufliegen, weil ist ja Weltraum und so. Aber meistens geht's stur von A nach B und es ist realistisch und deswegen sieht's halt langweilig aus, weil Raumschiffe halt nicht so bunt sind wie in Star Trek, sondern grau in grau. Ein deutlicher Pluspunkt ist dagegen die Atmosphäre, zu der maßgeblich die hervorragende Vertonung beiträgt. Und außerdem ist die Programmierung sehr sauber, was ich besonders deshalb hervorhebe, weil ich mir parallel auch das erste Batman-Spiel von Telltale geholt habe, welches nach 8 Jahren immer noch erschreckend viele Programmierfehler hat. Also da muss man es auch mal loben, dass das jetzt funktioniert. Ihr hört also raus, ich bin jetzt nicht völlig von diesem Spiel überzeugt. Bereue ich als Xperience-Fanboy, die 18 Euro im Angebot ausgegeben zu haben? Nee, für 5 Stunden mit meiner Lieblingsserie ist das völlig in Ordnung. Würde ich jetzt dafür die 30 Euro ausgeben, wie aktuell die PC-Version kostet, als Download? Definitiv nicht.
Ist nicht auch Wolf Among Us von Telltale?
Ganz genau, das war jetzt von den sehr guten Spielen von denen. Ja, dann möchtest du uns nochmal bejahen mit irgendwas?
Ja klar, ich habe tatsächlich mal wieder ein Rollenspielregelwerk dabei. Und zwar habe ich vor kurzem mir zugelegt die Neuauflage von Jäger die Vergeltung. Ich finde ja diese Doppeltitel bei den WoD-Regelwerken immer etwas cringe, wie die jungen Leute sagen. Aber deswegen, für mich heißt es einfach Hunter und das reicht. Es ist wie gesagt die Neuauflage. Ist im Amerikanischen erschienen bei Paradox Interactive, was lustig ist, weil wir da wieder bei den Videospielen sind. Die machen nämlich eigentlich Crusader Kings und sowas. Warum die auf die Idee gekommen sind, Rollenspiele zu verlegen, weiß ich nicht genau. In Deutschland ist es bei Ulysses erschienen. Und es ist, ich habe es angeteased schon, Teil der World of Darkness, also dieses komplex, relativ großen Universums, in dem auch Vampire the Masquerade und Werewolf of the Apocalypse und so weiter angesiedelt ist. Bei Jäger die Vergeltung spielt man, wie der Name schon sagt, einen Jäger. Das heißt, man wechselt sozusagen die Seiten von den Kreaturen der Dunkelheit zu denen, die diese Kreaturen jagen. Und man spielt eine, also ganz individuelle Jägerpersönlichkeit. Das heißt, man ist nicht Teil von irgendeiner großen Organisation, die Vampire jagt oder so, wie man das zum Beispiel bei Delta Green hat, wo man ja in der Organisation irgendwie nach Kultisten und ähnlichem jagt, sondern man spielt das wirklich in so kleinen Gruppen, in einzelnen Zellen, bestehend aus den Spielen dann, mit denen man eben am Tisch zusammen ist. Die Charaktererstellung ist im Endeffekt ähnlich wie auch bei Vampire the Masquerade. Es ist sehr erzählspielig. Also es gibt zwar natürlich auch Punktwerte, die vergeben werden, Fähigkeiten, die man quasi sich zulegen kann. Aber in erster Linie geht es um die Frage, was ist die Motivation meines Charakters? Was ist so sein Spektrum? Wo bewegt er sich? Was will er von der Welt? Was hat er schon erlebt? Solche Fragen stehen da im Vordergrund. Und man kann auch sogenannte Trümpfe sich aussuchen, das heißt bestimmte Gimmicks, die der Charakter hat. Das können Ausrüstungsdinge sein, wie eine Drohne oder so. Aber das können auch übersinnliche Dinge sein, wie, weiß nicht, zum Beispiel religiöse Artefakte oder so, mit denen man Monster verletzen oder ihnen schaden kann. Was ich richtig cool finde an dem Regelwerk, ist einmal das Cover. Ich finde, das Cover sieht richtig cool aus. Ich beschreibe es vielleicht mal kurz. Also man sieht so eine Woman of Color, die so ein bisschen stilisiert dargestellt ist und mit einer, was ist denn das? Maschinengewehr. Sturmgewehr in der Hand.
MP5.
Der Jurist sagt, das ist eine MP5. Kann sein.
Ach, hast du dich nicht herbequemt an den Tisch. Gleich geht's Hauptthema los. Aber er hat Cent in der Hand und spielt auf dem Handy weiter. Das ist
ja Pokémon, ich sehe es genau. Aber ich war beim Cover, genau. Also, und dann ist so ein bisschen angedeutet bei dieser Person mit der Knarre in der Hand so ein Heiligenschein. Und ich finde, es sieht sehr, sehr cool aus. Das hat mich gleich gehuckt. Was auch noch sehr cool ist, inhaltlich, ist sehr, sehr, sehr viele intensive Spieltipps. Sehr viel Hinweise, wie man als Erzählerin, also diese WoD-Regelwerke arbeiten ja nicht mit dem Spielleiter, sondern eben mit ErzählerInnen. Und auch zum Umgang mit Horrorthemen. Es gibt zum Beispiel einen ganzen Anhang, wo es um Ratschläge gibt, wie gestalte ich schwierige Themen im Spiel, wie gehe ich um mit Faschismus, mit Autoritarismus, welche Safety-Tool gibt es, wie kann ich die einsetzen. Also sehr, sehr umfangreich, finde ich echt cool. Es gibt auch sehr, sehr umfangreiche verschiedene Gegner, beispielhafte Gegner mit Szenario-Ideen. Und was ich auch hervorheben möchte, ist, das Layout ist richtig gut. Also das VTM 5, also Vampire the Masquerade 5 Regelwerk, ist sehr eigenwillig von seinem Layout her. Das sieht geil aus, aber es sieht ein bisschen aus, wir haben es ja schon mal besprochen, wie so ein Modekatalog. Darum findet man wirklich manchmal die Inhalte nicht so gut. Jäger ist ein bisschen linearer gelayoutet, aber trotzdem immer wieder durchsetzt mit so quasi In-Time-Dokumenten. Also es gibt zum Beispiel einmal so ein, also so Am I the Asshole, das ist ja so ein großes Ding in Amerika, wo man dann so anonym fragen kann, ob man irgendwie Scheiße gebaut hat. Also solche Sachen sind da integriert, das macht das Ganze sehr lebendig und holt es auch sehr realistisch einfach ins Hier und Jetzt, jetzt ins 21. Jahrhundert. Einen Kritikpunkt habe ich trotzdem, Ulysses, warum ist da kein Bändchen dran? Das ist bei Vampire the Masquerade schon furchtbar. Und das hat wieder kein Bändchen. Ich will Bändchen für meine Regelwerke. So. Aber das ist auch das Einzige, was ich einen Kritikpunkt habe. Und ich, also ich muss sagen, für 50 € jetzt irgendwie 300 Seiten Vollfarbe, kriegt man was für sein Geld.
Schön. Dann kommen wir zum Hauptthema.
Ich weiß zwar nach wie vor nicht, warum ich hier eigentlich bin, aber nachdem du dir das ja gewünscht hast und ich seinen großen Augen nichts ablehnen kann, habe ich mich halt mal hierher bequemt.
Wir wollten nach fast 6 Jahren der Welt einfach mal zeigen, es gibt den Juristen wirklich. Elea hat sich das nicht eingebildet die ganze Zeit. Vielleicht fangen wir mal an, wie wir auf dieses Thema kamen. Und zwar, ich habe einen Blogbeitrag gelesen von der Papiertaverne. Und zwar, was Spielleiter von Baldur's Gate 3 lernen können. Das ist dieses große, bekannte Rollenspiel auf Dungeons & Dragons Basis, Videorollenspiel. Links in den Shownotes, natürlich zu dem Blogbeitrag, zu einer tollen Folge über das Spiel von Nerd ist Ihr Hobby und naja, ganz viele Links in den Shownotes, ihr werdet ja alles sehen. Naja, das fand ich jedenfalls ganz spannend. Also habe ich mal so rumgefragt, was andere spielen, die darüber denken. Beispielsweise im Tanalorn, was ja immer noch so eine kleine Instanz ist für Rollenspielwissen. Und das Witzige war, auf meine Frage, die erste Antwort war nichts. Beziehungsweise, ich lese mal die Begründung vor. Auch wenn Rollenspiel draufsteht und es Parallelen gibt, unterscheidet sich doch das, was im Vorfeld für ein Computerrollenspiel von einem ganzen Team hochprofessioneller Spezialisten geleistet wird, grundlegend von dem, was eine normale Spielleitung leisten kann. Ja, das ist doch schon mal eine klare Aussage, sowas mögen wir. Fragen wir doch mal die Psychologin hier in der Runde. Hm. Und zwar vielleicht ein bisschen größer, nämlich nicht, was man aus Baldur's Gate 3 speziell lernen kann, sondern lernt man nicht eigentlich immer und überall irgendwas fürs Rollenspiel?
Ja, Philipp.
Also du darfst jetzt ein bisschen ausführlicher darüber sprechen.
Okay, das habe ich mir fast gedacht. Ich glaube, das also Rollenspiel ist ja was sehr, sehr Großes und sehr Breites und auch was sehr Kommunikatives. Und kommunikative Dinge und kreative Dinge lernt man natürlich, indem man andere kommunikative und kreative Dinge studiert. Oder studiert ist jetzt hochgegriffen, aber konsumiert, sich damit beschäftigt, sich damit auseinandersetzt. Und da muss man jetzt keine Psychologin sein, um zu wissen, dass was einen inspirieren kann. Man guckt irgendwie einen Film oder man spielt vielleicht ein Videospiel, man liest ein Buch und denkt sich, oh, ich hätte Bock, das auch mal selber zu erleben am Spieltisch. Oder das ist ein cooles Thema, das ist ein spannender Konflikt, das ist ein interessanter Antagonist und zack, ist er drinnen. Fließt das irgendwie in die Rollenspielrunde mit ein. Also so kenne ich das von mir jedenfalls. Ich glaube, es geht vielen so.
Und um gleich mal beim Thema Videospiele zu bleiben, fragen wir doch mal den Hardcore-Zocker in der Runde. Was hast du denn fürs Pen-Paper-Rollenspiel, meinetwegen auch fürs Live-Action-Rollenspiel, bisher so alles gelernt?
Gut, also erstmal muss ich klarstellen, dass ich gar nicht weiß, warum ich hier so als der Hardcore-Zocker verschrieben bin.
Deine Frau hat zu mir gesagt, bei diesem Thema, was sie sich gewünscht hat, muss unbedingt ihr lieber Ehemann dabei sein, weil der so ein Hardcore-Zocker ist. Ich habe die Chats als Beleg.
Gut, das ist vielleicht aus Sicht von meiner Frau durchaus zutreffend. Ich meine, wenn man nur so Dinge wie Ace Attorney spielt, da ist natürlich, also natürlich so Dinge wie Dark Souls oder Ähnliches schon die hohe Kür. Und deswegen muss ich auch klarstellen, nachdem du vorhin gesagt hast, ich spiele noch mal Dark Souls, ich spiele nicht Dark Souls, ich spiele aktuell Lies of P. Ein sehr geiles Spiel. Aber ja, was kann man mitnehmen? Konkret wird mir jetzt tatsächlich gar nichts einfallen, was ich tatsächlich schon wirklich so 1:1 übernommen habe. Aber grundsätzlich ist es ja so, dass Rollenspiel durchaus auch etwas ist, was genreübergreifend durchaus lebt und sich auch bedient. Also ein gutes Beispiel dafür zum Beispiel ist jetzt nicht vom Computerspielen her, aber ein Szenario, das von Film und Fernsehen inspiriert ist im weitesten Sinne, ein Cthulhu-Szenario namens Dockside Dogs, das inspiriert ist von Reservoir Dogs von Quentin Tarantino, wer es kennt, aber halt mit einem Horror-Twist. Und ich denke, dass man da auch ganz gut einfach Versatzstücke oder Grundideen aus Computerspielen durchaus verwenden kann, dass man sich denkt, und sei es, dass man sich denkt, ach, okay, geiles Setting, da würde ich mal gern was machen. Ja? Oder dass einfach einzelne Spielelemente wieder aufgegriffen werden, was ja durchaus auch was ist, was auch genreübergreifend in anderen Bereichen passiert. Wir haben gerade schon gehört, The Wolf Among Us, was ein Telltale-Game war, was letztlich auch ein Prequel zu den Fables-Comic-Reihe war. Oder auch jetzt eben Lies of P, was wiederum eine moderne Neuinterpretation des der Abenteuer des Pinocchio ist. Also grundsätzlich sind da die Übergänge, denke ich, relativ fließend, dass da durchaus auch aus allen möglichen Genres hin und her gereicht wird.
Da mache ich mal einen kurzen Schlenker, auch wenn der jetzt nicht irgendwie auf meinem Skript steht. Was hast du denn eigentlich für deinen Beruf als Jurist von Ace Attorney gelernt?
Nichts. Grundsätzlich nichts.
Dass du in das Herz deines Mandanten vertrauen musst, hast du das nicht gelernt.
Ich bin Strafverteidiger, ich vertraue niemandem. Um mal beim Ausgangsbeitrag zu bleiben, da wurden folgende lehrreiche Dinge in Baldur's Gate 3 beschrieben. Und zwar einmal mehr Items für Spielende, also dass man sie quasi mit Kram entsprechend ihrem Level zuspammen soll, weil sie daraus dann die kreativsten und lustigsten Lösungen ergeben. Dann Kämpfe mit mehr Bewegung, beispielsweise, dass sich die Gegner auch mal zurückziehen, um Spielende wegzulocken. Das ist tatsächlich ein Punkt, den ich in meinem Rollenspielerleben sehr oft habe. Du startest einen Kampf und ist alles sehr statisch. Selbst wenn du jetzt nicht einen Nahkampf hast, weil klar, ich meine, ihr seid Laper, ihr wisst es wahrscheinlich sogar besser als ich. Man sollte nicht unbedingt sofort weglaufen, wenn jemand vor einem steht, weil der springt hinterher. Aber wenn ich mich zum Beispiel erinnere, ich habe ja früher sehr viel Paintball gespielt. Das war super viel Bewegung. Bei Rollenspielen ist es ja meistens so, dass du irgendwie sagst, ja, ich würfe jetzt den Angriff. Okay, er würfelt zurück. Ich würfe wieder meinen Angriff. Bewegst du dich? Nee, dann verliere ich ja meinen Deckungsbonus. Ich würfel wieder. Ich glaube, so funktionieren echte Schießereien nicht. Aber ja. Dann, ebenfalls dynamischer wird der Kampf, wenn die Gegner zwischendrin Verstärkung erhalten, weil man sich zum Beispiel umpositionieren muss. Wobei hier tatsächlich ich so ein bisschen den Gedanken hatte, wenn das zum Beispiel nicht beim Gegner passiert, sondern wenn es zum Beispiel dir passiert, plötzlich kommt jemand, der dir hilft oder so, das hat schon so ein bisschen Deus Ex Machina Vibes irgendwie, dass einfach die Spielleitung will, um die Story voranzutreiben oder dass irgendwas passiert, nochmal jemanden hervorholt. Weiß ich nicht, ob das jetzt so die geilste Idee ist, was man aus Baldur's Gate lernen kann. Dann Ziel des Kampfes ist nicht, alle Gegner zu besiegen, sondern man bekommt zum Beispiel zeitkritische Aufgaben, zum Beispiel in 10 Runden stürzt die Höhle ein, egal wie viele Gegner noch leben. Ich glaube, das ist das, was dieser Beitrag vor allem sagt, was man von Baldur's Gate 3 lernen kann. Es soll nicht statisch sein. Und ich glaube, da bist du als Autorin am tiefsten drin, Geschichten mit einem moralischen Dilemma. Ist das vielleicht was, wo du sagen könntest, ja, Geschichten mit moralischem Dilemma sind besser als striktes Gut-Böse?
Also für mich auf jeden Fall. Ich bin ja eh jemand, der so Grautöne sehr, sehr gerne mag und auch so Anti-Heldinnen-Geschichten mag und der auch im Rollenspiel, sei es jetzt im LARP oder auch am Pen and Paper, sehr die emotionale Einfühlung sucht und die Gefühle sucht, die man da so durchlebt durch seinen Charakter. Von daher würde ich sagen, ich glaube, man kann schon was über Storytelling lernen durch Rollen, also durch Videospiele. Was mich persönlich auch immer noch, also wo ich persönlich auch mich noch immer irgendwie inspirieren lassen kann, ist auch von optischen Dingen. Also ich bin zum Beispiel jemand, ich habe so Landschaftsbeschreibungen und sowas manchmal nicht so ganz detailliert im Kopf. Also da hilft mir das schon, wenn ich mir so ein bisschen was vorstellen kann, wenn ich ein Bild dazu habe, zu einem Setting oder und da vielleicht so ein paar Details rausziehen kann zu, weiß nicht, Licht, Schatten, Stimmung, die man dann auch an den Tisch transportieren kann vielleicht oder auch in einen Roman transportieren kann, in ein Szenario, was auch immer man gerade so schreibt.
Das, was ich genannt habe, waren ja zumeist kampforientierte Beispiele. Aber es ging ja auch um ein Dungeons and Dragons Videospiel, was natürlich kampflastig ist. Nun seid ihr beide ja eher die Erzählspielenden, teilweise auch so ein bisschen freeformmäßig, also ohne Würfeln und große Regeln. Was habt ihr denn schon so aus Videospielen gelernt? Oder generell aus Medien gelernt?
Sag was. Du leitest und schreibst mehr als ich.
Nein, also grundsätzlich einmal, um jetzt auf die Sachen zurückzukommen, wie man sie vom Baldur's Gate mitnehmen kann. Flüssige Kämpfe sind gerade bei, sage ich mal, sehr verregelten Kampfsystemen, wie es im Pen and Paper leider, denke ich, nach wie vor überwiegt, auch wenn es mittlerweile deutlich besser geworden ist als von vor 10 Jahren, als wir damit angefangen haben. Das ist klar. Aber ich würde jetzt einmal nicht sagen, dass Baldur's Gate so moralische Dilemma in Storylines erfunden hat. Das mag zwar vielleicht in manchen Rollenspiel-Settings wie DSA oder auch D&D, was ja relativ klassische Abenteuer-Settings ist, wo so das übliche Narrativ zwischen Gut und Böse noch relativ klarer ist, da mag das jetzt anders sein, aber zum Beispiel auch, was wir relativ viel machen, zum Beispiel Vampire the Masquerade oder auch Cthulhu Kult, haben wir neulich ein bisschen gezockt, aber das sind halt Systeme, die generell auf, sage ich mal, moralische Ambivalenz deutlich mehr Fokus legen und wo man natürlich dann schon per se eigentlich gut daran beraten ist, da jetzt kein Schwarz und Weiß abzubilden, sondern alles in Grautönen unterschiedlicher Schattierung zu präsentieren. Oder einfach einen kompletten Abfuck wie bei Kult. Also da gibt es ja sowieso nichts Gutes, da will ich einfach alles töten und umbringen, auf die eine oder andere Art und Weise. Insofern, ja, man kann sich, denke ich, ganz gut inspirieren lassen und ich denke, dass so moralische Entscheidungen schon auch was sind, was mehr im Vormarsch ist. Gerade in klassischen Settings, wo es ja bislang immer so war, ja gut, du kriegst einen Auftrag und dann erschlägst den Drachen und rettest die Prinzessin oder andersrum, je nachdem, wer dir den Auftrag gibt. Und dann kriegst du deine Belohnung und ziehst weiter. Da ist so eine offenere Aufgabenstellung durchaus was moderner ist und was auch deutlich häufiger vorkommt, soweit ich mittlerweile wahrnehme zumindest. Was durchaus auch begrüßenswert ist, weil es einfach so die alten Schemen ein bisschen aufbricht und so genereller mal so dieses rein, ich habe eine Quest, ich erledige die Quest und dann gehe ich weiter, mal ein bisschen aufbricht hin zu tatsächlich spielzentriertem Spiel, dass man sich einfach fragen muss, okay, was mache ich denn jetzt hier rollenspielerisch? Ja, ich hab kein klassisches Questlog, ich kann es nicht einfach abarbeiten, ich muss tatsächlich mal schauen, welchen Entscheidungsbaum gehe ich jetzt entlang. Und das ist das wirklich begrüßenswert ist auch.
Ich glaube, so zum Thema Entscheidungsbaum, da sind wir ja jetzt auch wieder bei diesen Telltale-Spielen und so weiter, die ja auch mit solchen Strukturen arbeiten und die eben auch so ja verschiedene Pfade sozusagen vorgeben. Ich glaube, das ist was man auch fürs Rollenspiel ganz gut adaptieren kann. Ich glaube, so direkt aus Videospielen, dass ich sage, da habe ich mir irgendwie ganz konkrete Themen oder so rausgezogen. Da fällt mir jetzt nichts akut ein, aber ich lasse mich einfach wirklich gern von der Stimmung oder von dem Setting so ein bisschen einfach mitnehmen, wenn ich was spiele. Also das kann selbst im Kleinen sein. Ich habe jetzt zum Geburtstag von meiner Schwester Crusader Kings gekommen, bin in so ein Crusader Kings Loch gefallen und habe gemerkt, wie ich plötzlich wieder Bock hätte, irgend so ein Mittelalter-Gedöns zu schreiben, wo ich eigentlich dachte, da bin ich lange raus aus dem Alter. Aber wenn man dann irgendwie drin ist, das hockt einen dann doch wieder. Oder ich hatte auch vorgestellt hier im Podcast Swan Song, also dieses auf Vampire the Masquerade basierende, auch so ein bisschen erzähllastige, entscheidungsbasierte Spiel. Und das hat mich auch total reingezogen in dieses Setting. Das war einfach auch sehr gut gemacht. Das hat diese Stimmung total gut eingefangen. Und da hatte ich dann auch Lust, das auch wieder an den Tisch zu bringen und da auch Ideen zu übernehmen. Ich habe sogar Ideen fürs Lab übernommen, fällt mir gerade ein, aus dem Swan Song Spiel und habe es in unser Vampire Lab übergebaut. Also passt schon, funktioniert auch.
Ich habe jetzt in Vorbereitung für die Folge tatsächlich ein bisschen bewusster Medien konsumiert, vor allem Videospiele, aber auch andere Sachen. Zum Beispiel, es gibt gerade eine Netflix-Serie, die heißt Delicious im Dungeon. Das ist im Prinzip, es ist eine Dungeons & Dragons Serie, nur ohne Lizenz. In der es darum geht, sie töten Monster und essen die dann. Und das ist tatsächlich eine Sache, wo ich...
Hast du dir gedacht, wir könnten die auch mal essen?
Ja, genau. Also Nebenaspekte, die man eigentlich komplett ignoriert, ins Rollenspiel mehr integrieren. Ja, du nimmst irgendwie Rationen mit. Aber was ist, wenn du keine Ration hast? Wie ernährst du dich, wenn du mitten im Dungeon bist, Level 100 irgendwie und schaffst nicht mehr bis nach oben? Oder was ich tatsächlich auch schon hatte, was ich ganz cool finde, beispielsweise ganz selten gucke ich auch manchmal Arztserien und die beste Arztserie überhaupt ist ja Code Black. Kann man auf Disney Plus, glaube ich, gucken. Ja, die realistischste Arztserie vor allen Dingen. Und sowas wie realistisches Wunden heilen oder so. Vielleicht brauchen wir auch ein bisschen Hintergrundwissen, wie bei mir vom Beruf her. Aber sowas wie, ja, ich verblute gerade, nehme ich doch mal noch ein Aspirin beispielsweise, die ein Blutverdünner ist, ist vielleicht nicht das Schlauste. Survival-Spielen oder sowas. Was nehme ich denn da überhaupt? Ist ja meistens so. Dann findest du Tabletten, ist auch im Film so. Die finden Tabletten und schlucken die. Ich weiß gar nicht, was sie da überhaupt geschluckt haben. Manchmal darauf einen Fokus legen, damit es auch ein bisschen interessanter und realistischer ist. Das finde ich ganz witzig. Oder Mass Effect habe ich gesagt, ich habe mich an Fallout dran gewagt, was ich okay fand. Ich habe ja Skyrim mal letztes oder vorletztes Jahr gespielt für einen Podcast, was ich irgendwie ganz schrecklich fand. Nein, nicht ganz schrecklich, aber mittelschrecklich. Was mir da so eingefallen ist oder aufgefallen ist, was ich auch für meine persönliche Rollenspielrunde gelernt habe, ich finde, die Konzentration auf den Spielspaß anstatt auf die Regeln, außer wenn du jetzt super taktisches Tabletop-Pathfinder spielst oder so, das tut der Runde schon gut. Wir machen jetzt eine Pause von 5 Minuten und schlagen die Regeln nach, sondern wir handwedeln das jetzt einfach. Ich glaube, bei USR beispielsweise ist es ja generell so, dass die Spielleitung einfach sagt, nicht so, jetzt fällt da Stein runter, du bist tot. Oder auch Dinge abkürzen jetzt. Nicht unbedingt jede lange Reise ausführlich ausspielen, nicht jeden Händler auswählen. Uninteressante Sachen abkürzen irgendwie. Oder wichtige Geschichten, die jetzt aber jetzt nicht unbedingt spielenswert sind, weil die spielend nicht viel beitragen können, einfach mal so in Anführungszeichen als Cutscenes durchführen. Ja, das ist ein bisschen Railroading. Vielleicht wollen die Spielenden aber den König, der gerade eine Rede hält, meucheln, damit es spannender ist. Aber ihr wisst, was ich meine. Ja, oder Inventory Management, also Inventarmanagement. Wie viel passt da rein und passt es wirklich da rein? Das ist natürlich bei den meisten Videospielen viel genauer irgendwie. Realistisch. Also es gibt ja so zum Beispiel Mausritter, wenn ich mich nicht irre. Und auch bei Kern zum Beispiel ist ja so, dass du quasi Slots hast, du kannst die Slots vorgeben. Und wenn die Slots halt alle sind, kannst du da nichts mehr reinpacken. Immer noch besser als, ich nehme einfach alles mit, was ich kriegen kann.
Oder wie bei DSA, wo man anno dazu mal immer ausrechnen musste, wie viel Gewicht man jetzt eigentlich mit sich rumträgt.
Ja.
Ja. Mir ist gerade eingefallen tatsächlich, dass du ja sogar mit deinem Freeform, das du geschrieben hast, ja im Endeffekt so eine Art Point-and-Click ins Freeform genommen hast.
Jein, also es hat tatsächlich gewisse Mechanismen, die man auch im Point-and-Click-Bereich findet, dass man einfach, also für die, die es nicht kennen, was, denke ich mal, wahrscheinlich alle von euch sind, ich habe ein Szenario konstruiert, wo es darum geht, die Charaktere kommen zu sich und haben einen Gedächtnisverlust. Sie wissen nicht genau, wo sie sind und sie finden sich in einer Szenerie wieder, wo dann halt Dinge verteilt sind. Ja, Tagebücher, kleinere Objekte und wo sie dann selber rekonstruieren müssen, was eigentlich passiert ist. Tatsächlich würde ich jetzt als geistige Inspiration dafür nicht irgendwelche Point-and-Clicks ansehen, sondern eher Amnesia The Dark Descent. Was von Frictional Games ein sehr geiles Spiel war, wo man eben auch genau in so einer Situation zu sich kommt. Man ist irgendwie auf einer Burg, hat keine Ahnung, wo eigentlich oben und unten ist und muss dann anhand quasi seiner eigenen Tagebucheinträge und anderer Texte, die man findet, die Story rekonstruieren, während man selber in der Handlung weiter voranschreitet. Also das wäre eher so die Inspiration. Und damit habe ich jetzt tatsächlich auch deine letzte Frage beantwortet, was man denn aus Spielen alles schon mitgenommen hat. Ja, das ist, denke ich, tatsächlich eine starke Inspiration für das Szenario gewesen.
Generell finde ich so die Interaktivität, also dass man eben nicht sagt, man hat hier, man gibt hier ein Szenario vor und so funktioniert das, ne? Man railroadet da so vor sich hin, sondern dass man sagt, man gibt einen Satz an möglichen Interaktionsoptionen, ne? Man hat, keine Ahnung, wie im Computerspiel, einen Raum, den man erkunden kann und in dem kann man alles Mögliche anklicken und lesen und kombinieren. Das, glaube ich, ist was man auch gut eben, vielleicht weniger in ein klassisches Rollenspiel mit Würfeln, aber eben gut in so ein Freeform transportieren kann. Oder vielleicht auch mal eine einzelne Szene innerhalb eines längeren Rollenspiel-Szenarios oder so. Das ist halt viel Arbeit.
Was ich noch so gelernt habe für mich, oder zumindest was es schon gibt, aber nicht so häufig, wie ich mir das wahrscheinlich wünschen würde in Rollenspielen, sind zum Beispiel Mini- und Metaspiele. Mhm, also beispielsweise, ja. Wir hatten vorhin im Vorgespräch geredet über Pathfinder Kingmaker, wo du ein ganzes Königreich aufbaust. Oder ein bisschen kleiner, du baust bei Contact, das taktische UFO-Rollenspiel, was ja immer noch eines meiner großen heimlichen Lieben ist, da baust du zum Beispiel eine Basis auf und sowas. Solche doch Sachen, die oder du kannst auch mal ein Dorf aufbauen in irgendeinem Spiel oder so. Bei Beyond the Wall zum Beispiel, da kommt ja langsam ein Dorf dazu. Sowas ist zum Beispiel was ich gerne übernehme von Videorollenspielen, weil ich es einfach cool finde.
Da gibt's ja sogar mit jetzt zum Beispiel Coriolis oder Mutant oder so tatsächlich auch schon Spielsysteme, die genau das machen, ne, wo du ja diese Aufbausimulation sozusagen integriert hast in das Setting. Ja.
Dann was ich noch gelernt habe, weil ich bin immer viel zu nett als Spielleitung, ist härtere und konsequentere Entscheidungen treffen, damit die Geschichte vorangeht und die Geschichte spannend bleibt. Und das hatten wir schon bei dem, was im Blogartikel stand, generell Belohnungsmechaniken, also kleine Freuden machen, Spielende zum Beispiel sammeln gerne. Das hast du bei Videospielen ganz oft.
Achievements
oder ich kann mir, weiß ich nicht, eine ganze Reittiersammlung zusammenbasteln oder ich kann mir ein Haus bauen, was viel cooler ist wie bei The Sims oder weiß ich nicht, wenn ich das Schwert habe, ist es vielleicht schlechter als mein Mega-Töter-Schwert, aber es ist blau und es passt zu meinen blauen Handschuhen. So, sowas motiviert die Leute.
Zum Thema Achievements fällt mir gerade noch ein, dass wir das tatsächlich auf dem Lab hatten, wo wir vor 2 Wochen waren. Da konntest du auch Achievements bekommen. Es wurden quasi Auszeichnungen vergeben für die Person, die am schönsten getanzt hat oder für die Person, die den roten Faden am besten beibehalten hat oder die, keine Ahnung, den besten Witz gerissen hat. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber es gab tatsächlich so verschiedene Urkunden, die verliehen wurden. Das geht ja fast in die Richtung. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt jeden Abend an meinem Spieltisch machen würde, dass ich irgendwie so Awards vergebe für die Mitspielenden. Aber vielleicht ist es eine ganz witzige Idee in der größeren Runde oder so.
Gut, in dem Kontext muss man aber auch dazu sagen, dass diese Urkunden tatsächlich in Time vergeben
waren. Die wurden in Time vergeben, ja.
Das ist jetzt tatsächlich kein irgendwie Gimmick an die Spieler gewesen, sondern es waren tatsächlich, die Listen lagen aus und jeder konnte dann seine Favoriten reinschreiben und dann zum Schluss wurde ausgezählt, wer nach Meinung der Konventsteilnehmer den besten Vortrag gehalten hat oder ähnliches. Und jetzt, das war tatsächlich ein nettes Gimmick.
Jetzt hast du meinen Witz kaputt gemacht, weil ich wollte sagen, bei DSA ist einfach wirklich alles verregelt, aber du hast ihn kaputt gemacht. Ich habe letztens die Podcast-Folge mit der Jasmin Eisel über die Oscars aufgenommen, die ja nun bald kommen wird, kurz nach dieser Folge. Wir haben uns auch ganz kurz unterhalten, jetzt über unser Thema heute. Und sie hat noch einen interessanten Aspekt reingebracht, und zwar, was man denn aus Videospielen lernen kann, die explizit keine Rollenspiele sind, die man aber in ihrer Konsequenz als Rollenspiel spielt. Und ich habe erst gar nicht gewusst, was sie von mir wollte, um ehrlich zu sein. Dann hat sie mir Beispiele genannt, zum Beispiel, wie verhalte ich mich wirklich als König in Crusader Kings, was du ja gerade gesagt hast, oder als Trainer im Fußballmanager oder bei einer x-beliebigen Dating-Simulation. Und da hat sie so Sachen gesagt, zum Beispiel, dass du lernst, konsistent Entscheidungen als einen Charakter zu treffen, der du aber nicht bist.
Das stimmt, also ich spiele auch Crusader Kings so. Ich entscheide immer so, wie mein Charakter entscheiden wird.
Ja, dann Entscheidungen sind der Story-Treffen, die aber nicht optimal sind. Das hatten wir ja gerade schon bei den konsequenten Entscheidungen. Dann Stories annehmen und genießen, anstatt einfach die Railroad abzufahren. Dann hat sie gemeint, du lernst den Prozess von Entscheidungen und das Finden von eigenen Zielen. Das hat irgendwie schon so ein bisschen was irgendwie von Workshop irgendwie. Lerne deine eigenen Entscheidungen zu treffen. Nimm ein Whiteboard und mal das drauf.
Kommt aber auch aufs Spiel an. Es gibt ja auch einige, die, sagen wir mal, dir wesentlich mehr Entscheidungsfreiheit vorgaukeln, als du am Ende tatsächlich hast. Also wo du dann so diese Illusion of Free Choice. Das ist so witzig, zum Beispiel bei Pokémon oder so, weil du, wo du am Anfang immer die Möglichkeit hast, oder bei den neueren zumindest, irgendwas auszuwählen. Aber es ist total egal, was du auswählst, es kommt immer das Gleiche raus.
Wenn du auf Nein klickst, kommt einfach dieselbe Frage nochmal, und zwar so lang, bis du Ja geklickt hast.
Das ist vielleicht was, was man lernen sollte, wie man es nicht machen sollte, genau, als Spielleitung.
Das ist schon die perfekte Überleitung. Denn ich wollte nämlich jetzt euch fragen, was sollte man denn nicht übernehmen oder was sollte man lieber nicht aus Videospielen lernen? Und um euch eine Inspiration zu geben, einmal hatte ich so, habe ich mir so überlegt, Sammelquests, wie zum Beispiel, weiß ich nicht, finde 100 Stiefmütterchen, diese typischen Low-Level-Aufgaben in Videospielen oder so eine übertriebene Aneinanderreihung von Ereignissen. Beispielsweise Call of Duty, wo ja gefühlt alle 5 Sekunden noch eine Explosion ist, die noch viel größer ist als die vorherige Explosion.
Also was ich auf jeden Fall unangenehm fände oder was ich schwierig fände, wenn man das so umsetzen würde, ist diese klassische Aufteilung in die Main-Quest und die ganzen 300 Subquests und Side-Quests, die du irgendwie machen kannst. Weil die in diesen Spielen ja manchmal auch total unlogisch sind. Also du hast gerade irgendwie eine wichtige Quest, ja, und du musst dringend die Prinzessin XY retten. Guck mal, hier ist ja noch, ich könnte jetzt hier diesem noch helfen und noch ein paar Männchen sammeln.
Dieser Bauer braucht 20 Karotten.
Hier helfe ich vorher, das ist viel wichtiger.
Jetzt hatte ich bei Mass Effect die Welt runter, weil die Reaper angreifen. Ja, ich könnte aber noch irgendwo forschen und gucken, ob da vielleicht noch ein Artefakt ist, was niemand braucht.
Ja, genau.
Genau.
Also das wäre, glaube ich, was, das würde ich nicht empfehlen, das so zu machen, wenn man tatsächlich irgendwie so eine episch spannende Rollenspielkampagne hat, dann plötzlich an allen Ecken irgendwie wieder abzubiegen und den Fokus zu verlieren. Ich glaube, das würde nicht so gut funktionieren.
Es ist aber auch tatsächlich eine Krankheit, die jetzt gerade mit den aktuellen Open-World-Spielen ja massiv im Vormarsch war. Weil man natürlich, wenn man so riesige Maps macht, und die Tendenz geht ja auch dahin, immer größere Maps zu machen und alles, die muss man halt irgendwie füllen mit Nonsens. Weil sonst rennst du stundenlang durch den Wald und nichts passiert. Da hast du von der schönen Open-World-Map natürlich auch nichts. Das sind natürlich Probleme, die sich im Pen and Paper oder auch generell im Lab nicht in selber Art und Weise präsentieren. Weil da hast du ja letztlich immer ein Spotlight. Ja, und da musst du nicht irgendwie eine riesen Map, du musst nicht die nächsten 3 Dörfer im Umland vordesignt haben mit irgendwelchen Quests oder ähnliches. Du kannst einfach warten, okay, die Spieler, die suchen sich dann schon eine Beschäftigung und da kann man dann anknüpfen. Oder man gibt ihnen eben, wirft ihnen irgendwelche Blockbrocken vor im Sinne der Main Quest und sie suchen sich dann selber noch irgendwas, was sie vielleicht als Personal Goals mitnehmen wollen. Und da hast du halt durch dieses Spotlight schon immer eine Verengung. Aber ja, diese Sidequests, die fand ich auch, Gott, wo war das? Ich glaube, das ist eine Final Fantasy, das ich neulich gespielt habe, wo du da auch irgendwie Weltuntergang und Krieg und alles und dann will der Bauer noch seinen Karton mit Kohlrüben haben. Das war völlig, völlig daneben, einfach irgendwo vom Range her, dessen, was man eigentlich gerade auf dem Zettel hatte. Aber dann stand halt unten irgendwie noch die Nebenquest mit dem Kätzchen retten. Das passt einfach überhaupt nicht zusammen teilweise.
Ja. Kann man denn von interaktiven Sachen wie Videospielen mehr lernen als von passiven Konsummedien wie beispielsweise Roman, Film oder Comics?
Das sind andere Sachen. Also ich glaube, wenn man selber mit interagiert, gerade wenn es um die Frage geht, wie gestalte ich eben so eine Quest oder wie gestalte ich vielleicht auch Gruppen, Partys sozusagen, wie designe ich die Welt. Das funktioniert im Interaktiven, im Videospiel wahrscheinlich besser. Wenn es darum geht, einfach zum Beispiel Plots zu oder Szenarien sich zu überlegen, ich glaube, das macht dann keinen großen Unterschied, ob ich das im Videospiel sehe oder ob ich das passiv rezipiere, indem ich eine Serie gucke und mir denke, oh, das ist eine coole Figur oder das ist irgendwie eine spannende Questline oder so. Das, glaube ich, kommt echt drauf an.
Also ich denke tatsächlich nicht, dass man aus Videospielen so sonderlich viel mehr mitnehmen kann. Zumal, wie gesagt, auch Videospiele und andere Medien, da klaut ja sowieso jeder von dem anderen, wenn man mal genauer hinschaut, wo welche Inspirationen schon mal da waren. Und mit den ganzen Souls-like braucht man ja auch nicht anfangen, da spielt man auch 20 Mal dasselbe Spiel mit minimal unterschiedlicher Item-Beschreibung. Ich denke tatsächlich nicht, dass das Interaktive einen wesentlichen Vorteil bietet. Weil letztlich, ja, man hangelt sich aktiv dann an irgendwelchen Wänden entlang oder klickt sich durch Dialogoptionen. Das mag es ja ein bisschen Benefit geben oder auch das cineastische Element, gerade von Cutscenes oder ähnlichem, kann einem vielleicht auch so ein bisschen helfen, wie man sowas dann beschreibt, weil man es einfach visualisiert hat. Aber ich für meinen Teil, also ich glaube, was so Story-Elemente oder auch Themen, die ich in Szenarien schon verwurstet habe, angeht, da bin ich eigentlich zum Beispiel bei den Comics deutlich besser bedient. Gerade was so Feeling oder Setting-Design und Ähnliches angeht. Was natürlich auch, sage ich mal, im Vergleich zu normalen Büchern, die mir zu viele Buchstaben haben, ich gebe es zu. Nee, ich bin einfach eher der visuelle Typ. Von daher mag das natürlich dieselbe Kerbe sein, ja, dass ich mir vielleicht dann auch aus Videospielen mehr wie aus einem Buch mitnehmen, weil ich ja Dinge sehe und nicht erst selber visualisieren muss in meinem Hirnstübchen. Also ja, kann sein. Mir persönlich geht's anders.
Ich glaube tatsächlich, man lernt zumindest aus interaktiven Medien, weil man gleich quasi die Konsequenzen erlebt. Wenn du irgendwie was liest oder was anschaust, dann hast du die Theorie, aber wenn du interaktiv bist, hast du schon die Praxis. Also zu lesen irgendwie, ich sammle 100 Stiefmütterchen, ist nochmal was anderes, als ich fühle es, dass ich mit dem Controller vor dem Fernseher sitze, um 100 Stiefmütterchen zu sammeln.
Ja, auch wenn man ein Buch liest, kann man sich ärgern und kann man traurig sein und mitleiden mit den Figuren, aber nicht so, wie du vom Videospiel bist und einfach da so voll gerade rein, immersiert ist das ein Wort, auf jeden Fall so voll rein drin bist, in diesem, auch in dem Visuellen, auch in dem Akustischen und so weiter, das zieht dich vielleicht doch noch ein bisschen tiefer rein und du fühlst vielleicht auch so diesen Rückhall irgendwie der Emotionen auch nochmal anders, als wenn man das nur in Anführungszeichen, das sind sehr große Anführungszeichen, ich bin Autorin, ne? Ich muss meine Gefühle ja auch über Bücher transportieren, hoffe ich kriege das hin, aber ich glaube, das macht vielleicht hier auch nochmal einen Unterschied, aber ist sicherlich auch eine Typfrage, also gibt bestimmt auch Leute, die sagen, nee, also ich fühle viel intensiver, wenn ich es in einem Buch mir irgendwie selber vorstellen und durchleben kann.
Ne, stimmt, ist ein guter Punkt. Also gerade bei Lies of P waren jetzt schon ein paar Szenen dabei, die sehr, sehr dreckig waren und wo ich mir schon gedacht habe, holy fu. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, dass man, gerade wenn man neu im Rollenspielbereich ist, sich da, denke ich, auch falsche Sachen abgucken kann. Weil natürlich Mechanismen und auch Abläufe, wie es jetzt beim Computerspiel sind, natürlich, sage ich mal, verlocken dahingehend so, oh, geile Szene, ja, das will ich mal am Spieltisch haben. Aber am Spieltisch, das lässt sich halt nicht eins zu eins mit demselben Impact am Spieltisch, gerade beim Pen and Paper, transportieren. Weil da letztlich ist es dann am Ende vielleicht auch nur noch eine Aneinanderreihung von Würfeln. Und da kann man tatsächlich sehr viel falsche Sachen abgucken, wenn man meint, Computerspiele eins zu eins übertragen zu können. Weil da muss man einfach den Bruch des Mediums schon berücksichtigen, finde ich.
Um jetzt nochmal so alles Nerdige einzubeziehen, weil wir ja quasi ein popkulturellen Meta-Nerd-Podcast sind. Was kann man denn aus anderen Spielen lernen, beispielsweise Kartenspielen oder Cousins? Und ich fange vielleicht mal an. Alle wissen, mein absolutes Hassspiel ist ja Mensch ärgere dich nicht. Und absoluter Zufall, den du nicht kontrollieren kannst, finde ich super schrecklich. Und deswegen würde ich das niemals irgendwie in mein Rollenspiel einbauen. Irgendwelche Szenen, die nur davon entschieden werden, dass die Spielenden irgendwie einmal glücklich würfeln.
Das mag ich auch gar nicht. Ich weiß nicht, weil, also fällt mir schwer, das zu argumentieren, weil für mich Rollenspiel und Brettspiel sehr weit auseinander ist. Für dich ist es nicht ganz so weit auseinander. Wir haben es ja in unserer, wie man richtig Rollenspielt, Folge auch schon gut erörtert. Ich denke gerade so an diese ganzen Gimmi-Spiele und so, die wir auch schon gemacht haben, die haben ja deutlich mehr noch, sind deutlich näher dran an dem, was so ein Krimi-Szenario beim Rollenspiel vielleicht auch transportiert. Und ich finde, da kann man vielleicht schon ein bisschen was dahingehend daraus ziehen, dass man solche Elemente auch mit ins Tischspiel mit hineinnimmt. Also eben zum Beispiel den Spielenden eben nicht vorgibt, ihr findet einen Brief und in dem steht, sondern man gibt ihnen einen Brief oder man gibt ihnen verschiedene Briefe und dann müssen sie vielleicht selber die Informationen zusammenpuzzeln oder mal ein Rätsel lösen oder so am Tisch. Einen Brief dechiffrieren, einen Code rausfinden, solche Geschichten, also so diese kleinen Minigames sozusagen. Das kann man durchaus versuchen und das soll auch Spaß machen, das in so ein Szenario oder in so einen längeren Spieleabend zu integrieren, denke ich.
Ich denke, es kommt darauf an, was man will. Ja, du hast es gerade schon gesagt, dass mit dem, wenn ein Würfel schlecht fällt, dann stirbt der Charakter, dass du das eigentlich nicht machen würdest. Und ich persönlich finde es auch, sage ich mal, schlechten Stil, weil einfach ich den Schwerpunkt drauf lege, vernünftige Geschichten zu erzählen und auch was zu vermitteln, Spannung aufzubauen etc. Und da sind natürlich Würfelwürfe häufig kontraproduktiv. Wenn man böse ist, könnte man sagen, dafür hat der liebe Gott den Spielleiterschirm erfunden. Aber ich weiß, dass es auch andere Strömungen gibt, gerade im Pen-and-Paper-Bereich, halt, die wirklich sagen, wenn ein Würfel, die auch den Meister offen würfeln lassen und wenn der Würfel liegt, dann liegt der und da dann davon abzuweichen, ist Verrat am Spielsystem. Also die gehen da wirklich sehr, sehr hart damit um, mit den Würfelwürfen und sind, sage ich mal, den narrativeren Ansätzen eher kritisch gegenüber eingestellt. Ich denke mal, die würden uns jetzt hart widersprechen. auf der anderen Seite gibt es natürlich auch gewisse Abstufungen. Ja, wenn ich sage, ich will das Pen and Paper eher simulatorisch spielen, dass ich sage, okay, ich mache da so ein halbes halbes Tabletop draus mit Battle Map und allem und messe dann genau.
So wie es der Philipp mag.
Genau, also da sind natürlich, ja, da bin ich halt dann eher beim Tabletop oder irgendwo in so diesem Graubereich. Wenn ich aber jetzt eher freeformiger oder erzählspielerischer unterwegs bin, da sind natürlich gerade diese Krimispiele, wie sie aktuell auf dem Vormarsch sind, so Krimi-Dinner oder auch, wie es wir jetzt häufiger hatten, halt, dass man sich quasi so einen Fall kauft und dann kriegt man dann so einen Umschlag und dann sind dann ein Haufen so Zeitungsartikel, Zeugenvernehmungen, Scheiß und Klump drin. Und man muss dann halt wirklich den Fall aufklären, auch mit Fake-Internetseiten und allem macht einen halben Spaß. Aber das ist dann eher was man gut ins Freeform mitnehmen kann, beziehungsweise wo man sich auch gut in Inspirationen mitnehmen kann für regelarme oder sogar regelfreie Szenarien. Da kommt es wirklich darauf an, was man spielen mag. Ja, weil ich sage mal, die Hardcore-Würfler wie dich, werde ich mit so einem harten Freeform, wo es wirklich nur um die Charakterinteraktion geht, wahrscheinlich eher weniger hocken, während du hier nicht mit dem Lineal da auf deiner Battle-Map daherkommen brauchst.
Um zum Ende das tote Pferd noch mal richtig tot zu reiten, was hast du denn als Jurist aus Krimispielen gelernt? Hast du schon mal mit Indizien ein Wörterding festgemacht, obwohl du der Verteidiger warst?
Nein, das ist tatsächlich mir noch nicht passiert.
Mir passiert das ständig in Ace Attorney. Ich weiß gar nicht, was du hast.
Ja, da merkt man auch, dass Ace Attorney nicht das Maß aller Dinge ist. Nein, tatsächlich, also was man mitnehmen kann, Akten kritisch lesen, auf der einen Seite, auf der anderen Seite, was ich halt aus dem Beruf mit ins Rollenspiel immer so ein bisschen gezwungenermaßen mitnehme, ich merke halt, wenn irgendwas Blödsinn ist. Ja, also wenn dann irgendwelche Handouts da sind und man denkt, nee, das ist so nicht, ja. Das wird niemand so machen, ja. Das ist einfach, die Polizei würde das nie so formulieren, ja. Das triggert mich immer so ein bisschen, weil ich es einfach merke, gerade als Strafverteidiger, ich weiß halt, wie Ermittlungsakten aussehen, ja. Ich weiß, wie solche Berichte geschrieben sind und so. Und wenn dann halt so diese Krimi-Dinger so ein gewisses Niveau unterschreiten, dann fange ich einfach innerlich mit dem Augenrollen an. Das ist leider etwas, das ich nicht abstellen kann.
Das ist wahrscheinlich wie wenn du so einen Arztbrief liest, so einen Fake-Arztbrief.
Oder wie, was, es kommt ja ganz häufig vor, und nicht bei Code Black, deswegen nochmal Empfehlung für diese Serie, wenn Leute einen Herzstillstand haben und die schocken das und die leben dann wieder. Nein, das funktioniert so nicht. Wenn jemand tot ist, kannst du ihn nicht mehr lebendig schocken. Nein, 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 mach das nicht.
Das habe ich schon gelernt von dir, ja, dass das nicht so ist.
Da versagt so ein bisschen die Suspension of Disbelief.
Manchmal schon,
wenn man einfach, wenn man es einfach besser weiß.
Manchmal schon. Was ich noch ganz interessant fand, ich weiß nicht, ob du das jetzt noch aufgebracht hättest, aber weil wir schon drüber gesprochen haben, was man so an negativen Dingen vielleicht mitnehmen kann oder nicht sollte. Du hattest mir einen Artikel geschickt, da ging es um den Matt Mercer-Effekt. Von dem hatte ich noch nicht gehört, ich fand ihn aber sehr interessant, weil den Effekt, glaube ich, den kennt man schon, nämlich, dass Leute, also es geht da speziell jetzt eben um diesen Matt Mercer, der ja irgendwie ganz groß im D&D-Business unterwegs ist und Synchronsprecher und so weiter, dass die Leute so zum Beispiel eben so professionelle Let's Plays oder so von D&D anschauen und dann das Gefühl haben, sie müssten genauso gut sein. Oder dass die Spiel oder umgekehrt, dass die Spielenden diesen Anspruch plötzlich haben an ihre Spielleitung, dass die genauso toll sein müssen. Und das ist eben auch in Bezug auf Baldur's Gate beschrieben worden, dass die Leute plötzlich genauso coole Charaktere spielen wollen oder genauso fancy Dinge erleben wollen und dann manchmal ihre Spielleitung überfordern. Aber ich glaube, das ist auch ein Effekt, den gab es schon immer. Also wenn ich mir überlege, keine Ahnung, als wir jung waren, damals vor dem Krieg, da haben die Leute halt alle irgendwie, weiß nicht, Legolas spielen wollen oder irgendwelche anderen popkulturellen Figuren, die da gerade irgendwie in waren. Oder Matrix wollten dann irgendwie so richtig neomäßig cool irgendwie im fancy Mantel da irgendwie Leute über den Haufen knallen.
Ich glaube nicht, wie oft Leute Harry Potter spielen wollen in meinen Runden. Das ist ganz schlimm.
Ja, genau. Also das ist immer so, dass halt so bestimmte Figuren einfach dann so Nachahmungen hervorrufen oder den Versuch davon. Also ich kann davon nur abraten. Also ich kann verstehen, wie es kommt. Ja, man möchte sich ja auch, man kann sich mit denen identifizieren. Man möchte das irgendwie nochmal nachleben. Aber ich glaube, das kann nur scheitern. Also man wird da immer irgendwie am Ende unbefriedigt bleiben, wenn man da rankommen möchte an diese Figuren. Und gerade auch, was das Spielleiten angeht. Ne? Das sind ja Leute, die machen das hauptberuflich. Das ist schwer zu vergleichen mit dem, was man so am Wochenende am Spieltisch produziert.
Ja, ich denke, dann haben wir das Thema doch mal besprochen. Und du hast dir das ja gewünscht. Bist du zufrieden?
Ja.
Hat dein Mann gut performt?
Na doch, kann man lassen. Ich darf wiederkommen.
Wenn ich muss.
Dann machen wir eine Juristenfolge, pass auf.
Irgendwann müssen wir was machen, eine Krimi-Folge oder so. Wo wir bei der Zukunft sind, ausnahmsweise können wir zumindest schon mal in die nahe Zukunft gucken. Als nächstes kommt, wie gesagt, die Bonusfolge über die Oscars. Dann kommt, wenn alles klappt, die Folge, die wir live aufnehmen auf dem KixCon. Das wird eine potwichtige Folge. Und falls noch ein paar Leute von der letzten Folge dran geblieben sind, es kommt auch noch eine Folge mit Markus Plötz. Oh ja.
Yay.
Dann sagen wir erstmal Tschüss. Ich verabschiede mich bei euch und natürlich bei euch beiden hier am Tisch. Und das letzte Wort hat natürlich der Jurist, der Enea-Ehemann. Aber vorher natürlich noch 5 Sterne bei Spotify und iTunes und Kommentare. Und ihr kennt den ganzen Quatsch. Ihr wisst, was alle Podcasts von euch verlangen.
Like and subscribe oder so.
Ja, genau. Like and subscribe und macht das Plus weg. Ich weiß überhaupt nicht, was es bedeutet, macht das Plus weg.
Ich
sage immer, macht das Plus weg. Ich weiß gar nicht, wo hier ein Plus sein soll. Also, deine letzten Worte.
Was ihr euch mitnehmen könnt, der Jurist existiert oder es gibt zumindest einen Voice Actor, der ihn darstellt. In diesem Sinne, macht es gut und vielleicht hört man sich ja nochmal.